Hallo zusammen.
Und willkommen bei Startup Radio.
Dies ist ein Mitschnitt von kurzen Audio-Interviews mit Gründern, die wir auf der StartupCon 2016 getroffen haben. Die Interviews führten Kirill und Jörn von StartupRadio.de. Leider war es uns aufgrund der Geräuschekulisse nicht immer möglich, eine gute Soundqualität zu gewährleisten. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, dass der Inhalt trotz der kleinen Soundpannen verständlich rüberkommt. Und nun viel Spaß mit den Interviews.
Stell dich bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
Hi, ich bin Sergej, bin aus Berlin und habe ein Startup mit zwei anderen Kollegen aus dem Studium, Alcandia, gegründet. Wir sind Marktplatz für stornobedrohte Reisen. Heißt, wenn jemand seine Reise nicht antreten kann, Pauschalreise, Kreuzfahrt, Hotel, was auch immer, kann sie bei uns inserieren. Wir suchen einen Ersatzreisen, bewerben die Reise über diverse Portale und Partner. Und wenn ein Ersatzreisender gefunden wurde, profitiert der die Reise verkaufen musste. Und der neue Reisende spart viel Geld beim Last-Minute-Schnäppchen.
Bevor du zu dem Startup gekommen bist, was hast du denn vorher eigentlich so gemacht?
Ich habe nach dem Bachelorstudium erstmal als Unternehmensberater in Frankfurt gearbeitet, habe danach ein MBA an der WAU gemacht und war danach bei der Deutschen Bank und bei Procter & Gamble.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Die Idee entstand eigentlich aus einer persönlichen Erfahrung. Nach dem MBA-Studium habe ich eine Reise gebucht gehabt auf die Domrep mit meiner Freundin. Leider erkrankte mein Vater 2 Wochen vor Abreise, sodass ich die Reise stornieren musste. Hatte 50% Stornokosten, heißt 1.500 Euro waren verloren. Dachte, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie man die Reise weiterverkaufen kann. Hatte jedoch keine Plattform gefunden. Man musste somit die Kosten tragen und habe danach weiter recherchiert, habe 2 Freunde aus dem MBA-Studium nochmal ins Boot geholt. Ja, daraus entstand das Business. Jetzt haben wir Business Angels aus dem Berliner Kreis als Investoren für uns gewonnen und haben jetzt den Piloten erfolgreich durchgeführt und ja, suchen weiter nach Kooperation, nach Partnern und wollen halt unser Konzept wirklich deutschlandweit vorstellen, weil die meisten Bürger eigentlich gar nicht wissen, dass sie das Recht auf den Weiterverkauf haben.
Wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
Das Geschäftsmodell, sie ist eigentlich ganz einfach. Wir sind Marktplatz. Die nicht reisen können, kommen auf unsere Seite, laden einfach die Buchungsbestätigung hoch, füllen ein paar Kleinigkeiten aus, wie Name, E-Mail-Adresse. Dann geht die Reise eigentlich schon online, wird dann beworben über unsere kooperierenden Reisebüros, über unsere Facebook-Seite, soziale Medien. Und wenn ein Ersatzreisender gefunden wurde, kümmern wir uns um den Name-Change, um den gesamten Prozess und wickeln das Geld auch treuhänderisch ab. Heißt, es ist wirklich gesichert. Und erst bei Erfolg, nach erfolgreicher Übermittlung der neuen Reiseunterlagen vom Reiseveranstalter, bekommt der Verkäufer mehr Geld und der neue Reisende darf günstiger reisen.
Sag mal, wie geht ihr das Henne-Ei-Problem an? Also gerade beim Marktplatz.
Wir sagen, der heutige Verkäufer ist der Käufer von morgen und umgekehrt. Natürlich versuchen wir jetzt über unsere Partner, über Reisebüros, Menschen abzufangen, die ihre Reise leider stornieren müssen, aus welchen Gründen auch immer. Meistgenannter ist Krankheit, mit Reiserücktrittsversicherung oder ohne. Und ja, so kriegen wir halt...
Sorry für den Unterbrechen. Habt ihr das erstmal regional oder wie kommt ihr an die Reisebüros ran? Ich meine, es gibt ja 1.000 kleinere Reisebüros, es gibt natürlich auch große Arten und Marken, aber wie geht ihr da vor oder wie seid ihr vorgegangen?
Um genau zu sein, gibt es 10.000 Reisebüros in Deutschland. Und viele davon von Veranstaltern selbst. Die haben natürlich kein Interesse, Menschen zu helfen, die eine Reise stornieren wollen, weil Reiseveranstalter die Reisen halt mehrmals wieder verkaufen. Deshalb haben wir uns auf unabhängige Reisebüros konzentriert, haben die wirklich alle einzeln angerufen und unser Konzept vorgestellt, weil ein Reisebüro natürlich auch durch einen Weiterverkauf statt Stornierung profitiert, weil sie die Provision behalten darf. Haben auch Reiseversicherungen ins Boot geholt und den größten Teil der Reisebüros machen eigentlich Reisebüro-Kooperationen. Ja, das heißt, das ist ein Verband. Da haben wir auch einen großen Partner gewonnen, die Mitarbeiter dazu schon bereits geschult haben. Und wenn Kunden ins Büro laufen und eine Reise stornieren möchten, werden sie auf uns aufmerksam gemacht.
Ihr nehmt 20%, gell, von dem Betrag.
Wir nehmen 20% als Provision erst bei erfolgreichem Weiterverkauf. Für das Inserieren selbst nehmen wir keine Gebühren. Uns entstehen dennoch natürlich Gebühren für Marketing und Personal, die wir aber wirklich erst berechnen, wenn wir erst einen Ersatzreisen gefunden haben, um daraus wirklich eine Win-Win-Situation zu kreieren.
Kann es Situationen geben, in denen das Ganze scheitert, weil du sagtest, nur bei erfolgreicher Vermittlung?
Ja, scheitern kann es natürlich, wenn, also erstmal genau, welche Reisen sind denn übertragbar? Reisen übertragbar oder Reisen übertragen kann man klassische Pauschalreisen wie Türkei-Reisen, Mallorca, Ägypten, aber auch Kreuzfahrten und Hotels. Was man nicht übertragen kann, sind dynamisch paketierte Reisen, das heißt, wo ein Linienflug drin ist, mit Lufthansa, mit Emirates etc. Diese Flüge können heute noch nicht übertragen werden. Der Verbraucherschutz klagt, aber die Lobby ist da ziemlich stark.
Was ist eure Vision? Wo wollt ihr in einem Jahr sein?
Unsere Vision ist natürlich, in Europa schon mal bekannt zu sein, weil natürlich auch Frankreich und England sehr interessante Märkte sind, aber auch Russland und USA. Da recherchieren wir gerade und planen natürlich eine Expansion innerhalb Europa in den nächsten 6 bis 8 Monaten, weltweit dann in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Das ist unsere Vision, heißt wirklich die erste Anlaufstelle für Reisen, die storniert werden müssen, sowie auch für Last-Minute-Schnäppchenjäger zu sein.
Okay, Sergej, dann wünsche ich euch viel Erfolg und vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank, Grille.
Hallo ihr Lieben, wie ihr an den Hintergeräuschen hört, ist Startup Radio mal wieder on Tour. Dieses Mal sind wir in Köln auf der Startup Con und ich habe mir natürlich wieder einen Gast für euch eingefangen. Kannst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Valerian, ich bin einer der Gründer von Emio. Wir bieten in Berlin derzeit Elektroroller-Sharing an. Das funktioniert genauso wie Kategorie oder DriveNow, aber eben mit Elektroroller.
Und ihr könnt gerne mal auf unsere Website gehen, beziehungsweise in unserem Twitter-Account, da haben wir ein kleines Foto gepostet mit diesem Roller und der sieht echt stylisch aus, so wie diese 60er, 70er Jahre Teile, die man so gerne sieht. Kannst du uns ein bisschen was über den Roller erzählen und was steht da softwareseitig bei euch hinten dran?
Genau, also der Roller an und für sich ist eben, sieht erstmal nach Retro aus, aber ist unter der Haube ganz neu. Das heißt, der hat eben einen Elektroantrieb, hat da 2 Lithium-Ionen-Batterien drin. Mit denen kann man eine Reichweite von 100 Kilometern erzielen. Wir haben dann selber noch eine Telematikeinheit reingebaut, damit man den Roller dann eben auch aus der Ferne zum einen remote schließen und öffnen kann, aber ja eben auch alle möglichen Zustände des Rollers überprüfen kann. Wie das Ganze funktioniert, ist, dass dann hinten auf dem Roller selber noch eine Helmbox drauf ist. Diese Helmbox kann man elektronisch öffnen über eine App und damit hat man einen Zugriff einmal zu den Helmen, die wir eben mit dem Roller mitliefern und auch noch zu dem Schlüssel für den Roller. Das heißt, das funktioniert so, dass man den Schlüssel rausnimmt, damit dann direkt ausfüllen kann.
Ihr habt, normalerweise hat man es früher immer bei diesen Rollern unter dem Sitz die Helme gehabt. Habt ihr da eine Einheitsgröße bei den Helmen und was ist bei euch unter dem Sitz verbaut?
Also unterm Sitz sind bei uns eben die Akkus. Wir haben nicht eine Einheitsgröße, wir haben 2 Helmgrößen bei jedem Roller mit dabei, in unterschiedlichen Größen. Also 2 Helme bei jedem Roller dabei, in unterschiedlichen Größen. Dazu noch einmal Hygienehaufen, falls man sich davor ekelt, jetzt irgendwie diese Helme aufzuziehen.
Wärt ihr noch offen für Investoren hier zu hören?
Definitiv. Also gerne an mich, an valerian.demio.de schreiben, da sind wir jederzeit offen für Gespräche.
Und natürlich gerne Referenz zu Startup Radio Interview. Aktuell steht unser Rekord 22 Stunden am Veröffentlichen des Interviews. Wurde eine Anfrage geschickt. Hoffen wir mal, dass wir das Ganze danken. Vielen Dank.
Danke auch.
Zu Gast in Köln, aber wir haben jetzt heute hier ein Heimspiel mit jemandem, der aus Darmstadt bzw. Frankfurt kommt. Stell dich bitte kurz vor.
Hallo, ich bin der Simon. Ich komme aus Frankfurt und ich beginne das Startup Freety Guide noch zusammen mit 2 anderen. Und wir machen eine App für Touristen, die bei Städtereisen eben die Stadt kennenlernen wollen. Wir bieten automatisierte Audio-Guides in Bus und Tram.
Wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen?
Man lädt die App vorher runter, bevor man irgendwo auf eine Reise geht, lädt sich dann noch das Städtepaket runter mit den Touren, hat dann alles offline auf seinem Handy dabei, kann im Prinzip auch die Internetverbindung ausschalten. Dann zeigt einem die App, welche Linien aktiviert sind, wo es Touren gibt, wo es was Interessantes zu entdecken gibt, wann auch die Busse und Trambahnen fahren. Man setzt sich einfach nur noch rein, drückt auf Start und bekommt dann automatisiert Audio-Guides anhand vom aktuellen Standort, bekommt eben die Stadt erklärt zu verschiedenen Themen, auch zu Nightlife und Sehenswürdigkeiten und so weiter.
Sehr interessantes Konzept. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ich bin eigentlich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, durch Frankfurt, und vor mir ist so ein Sightseeing-Bus gefahren. Ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, warum der mir jetzt im Weg steht, wie ich eigentlich bei Städtetouren unterwegs bin und warum ich so Sightseeing-Busse eigentlich gar nicht gerne selbst benutze. Und bin dann so ein bisschen drauf gekommen, weil Straßenbahn gibt es eigentlich überall. Die fahren schön elektrisch, leise, sind niemandem so im Weg wie so ein Sightseeing-Bus. Und ich glaube, dass diese App auch einfach immer verfügbar sein kann, Tag und Nacht, und nicht so an die Betriebszeiten von diesen Bussen gebunden ist. Und das fand ich irgendwie ganz charmant.
In welcher Phase befindet ihr euch gerade?
Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase. Wir haben zwar jetzt schon ein Inkubationsprogramm begonnen mit der ESA in Darmstadt. Wir sind aber jetzt gerade noch in der Konzeptentwicklung da zwar schon fortgeschritten, aber wir haben eben noch keine App live irgendwo online. Das wird Anfang nächsten Jahres dann folgen.
Und ihr geht dann mit der ersten Start mit Darmstadt dann?
Genau.
Wen sucht ihr aktuell?
Wir suchen gerade noch Partner, die sich auskennen im Bereich lokales Marketing, natürlich auch im ganzen ÖV-Bereich, wer da interessiert ist. Und ganz aktuell suchen wir auch noch einen Entwickler im JavaScript-Bereich, Mobile Apps, und auch noch einen Praktikanten im Bereich Business Development.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Danke auch.
So, ihr Lieben, ich habe den nächsten Gast eingefangen. Tim, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Tim von Minute Internet. Wir sind heute hier vertreten mit unserem ersten Startup-Projekt, was wir als Company Builder aus Berlin im Januar gelauncht haben, und zwar die Plattform All Ventures. Und All Ventures ist eine Plattform, wo wir Startups für Investoren listen. Das heißt, wir versuchen den Markt transparent zu machen, damit Investoren es leichter haben, gute Startups zu finden und Startups es leichter haben, neue Finanzierung zu bekommen.
Das hört sich ja grundsätzlich schon mal sehr toll an. Wie löst ihr dann das typische Plattformproblem, dass ihr auf der einen Seite zu viele Investoren habt oder auf der anderen Seite zu viele Startups und zu wenig Investoren? Also normalerweise ist das ja ein bisschen außer Balance. Ich kann mir vorstellen, in Berlin gibt es einen Haufen Startups, die dort interessiert sind. Und vor allem, wie werden die auch auf euch aufmerksam? Also was sucht ihr? Unsere Zuhörer sind primär Startups. Was sucht ihr dafür? Also wie löst ihr das Plattformproblem und was sucht ihr für eure Plattform an Startups?
Ja, zu dem einen Punkt, zu dem ersten Punkt, den du meintest, wie werden Startups auf uns aufmerksam? Die Startups werden von uns aufmerksam, indem wir jetzt auf Veranstaltungen wie heute vertreten sind, indem wir sozusagen auf Facebook Online-Marketing betreiben, Content-Marketing über Blog-Einträge. Wir sind mit verschiedenen Verbänden gerade im Gange, haben mit dem Bitkom schon gesprochen, sind in Berlin halt sehr, sehr viel unterwegs gewesen, aber haben auch bewusst mal versucht, über den Tellerrand zu schauen und geguckt, was gibt es denn in anderen Startup-Regionen in Deutschland, welche spannenden Projekte gibt es dort, sind dort über verschiedene Wettbewerbe rangegangen und so weiter, damit wir sozusagen, ich sag mal, jetzt nicht nur Berlin abbilden, Berlin ist schon bekannt genug, sondern wir wollen auch den Startups sozusagen bei uns eine Chance geben und die präsentieren, die halt aus anderen Regionen in Deutschland kommen.
Wenn ihr das gemacht habt, nochmal so ganz kurze Ausreißerfrage, welche Startup-Region findest du PR-seitig so ein bisschen unterbeleuchtet, die hat aber unglaublich viele coole Startups zu bieten, die so in Medien nicht auftauchen? Wer würde dir da in den Kopf kommen?
Ja, also wir haben halt gemerkt, dass zum einen, ja, wir halt einen Nerv getroffen haben, also eigentlich Startups, egal wo wir sie ansprechen, eigentlich dankbar dafür sind. Na, natürlich gibt es gewisse Regionen, ich sag mal zum Beispiel jetzt nur ganz einfach, also jetzt möchte ich jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Region betonen, aber alleine wenn man in Berlin schaut, was halt sozusagen außerhalb der Landesgrenze von Berlin ist, da gibt es halt Wildau, Potsdam zum Beispiel als Städte, wo auch sehr, sehr aktive Unis, sehr, sehr aktive Fachhochschulen sind, sehr große Gründerzentren. Aber die halt, sage ich mal, jetzt auch in der täglichen Wahrnehmung in Berlin halt auch nicht wirklich vertreten sind. Das heißt, es gibt, glaube ich, in Deutschland ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Regionen, außer, sage ich mal, ja, Ruhrgebiet, Frankfurt, München und Berlin und Hamburg, die jetzt nicht sozusagen auf dem Schirm sind von vielen Menschen, aber wo, glaube ich, auch sehr, sehr viel Potenzial steckt und auch sehr, sehr viele Studenten und Menschen wohnen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, die jetzt ein Unternehmen gründen wollen, vielleicht auch schon ein cooles Unternehmen gegründet haben, aber die vielleicht tatsächlich das Problem haben, dort in ihrer Region jetzt Finanzierung zu finden. Das Spannende ist, dass es halt umgekehrt, also aus Sicht der Investoren, noch viel, viel extremer ist als jetzt Startups. Weil
und wie löst ihr jetzt das Problem für beide Seiten? Also wie kriegt ihr dieses Plattformthema hin, dass ihr auf der einen Seite genug Startups und auf der anderen Seite genug Investoren habt?
Startup-seitig sind wir halt so daran gegangen, dass wir jetzt erstmal bewusst darauf den Fokus gesetzt haben, die Startups für unsere Plattform zu gewinnen. Der Besonderheit auf unserer Plattform ist, dass Startups selber bei uns keine Gebühren zahlen müssen und auch keine Provision. Das heißt, aus Sicht eines Startups vertut es nicht um nichts, wenn sich der Gründer oder das Team bei uns anmeldet, weil sie erhöhen halt die Chance, dass sie gesehen werden, aber sie, ich sag mal, sie gehen jetzt keine Verpflichtung bei uns ein. Und die haben wir jetzt bis Mitte des Jahres so aufgebaut, dass wir jetzt mittlerweile schon an dem Funding-Volumen von Startups über 215 Millionen Euro gelistet haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Größe im Angebot und ein Sortiment an Startups aus verschiedenen Branchen, dass wir jetzt, sage ich mal, über klassische VCs heraus, die wir zunächst adressiert hatten, jetzt auch einen ganz, ganz großen Markt in Deutschland angehen. Und das ist der Markt der Mittelständler. Das heißt, Deutschland ist ja Land des Mittelstandes. Wir haben super viele Hidden Champions in Deutschland, super viele Familienunternehmen, die in ihren Bereichen Weltmarktführer sind. Und die haben aber noch viel stärker als die Start-up-Szene das Problem, dass die gar keinen Zugang da haben zu diesem Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Weltmarktführer bin, der in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart seinen Unternehmenssitz hat, wie ja relativ viele, wie finden einfach gar keinen direkten Weg, weil nur wenn die einmal nach Berlin fahren, haben die ja da keinen Zugang zu der Szene. Und die sagen, okay, mit Berlin, da kann ich gar nichts mit anfangen, da kenne ich mich nun gar nicht mit aus, mein Tagesgeschäft ist ein ganz anderes. Ich manage hier mein Unternehmen, aber trotzdem hätte ich Lust, mal Leute kennenzulernen, mich auch vielleicht mal zu beteiligen, Rat weiterzugeben, mit zu investieren. Und diesen ermöglichen wir jetzt über unsere Plattform erstmalig einen Einblick in diesen Markt zu bekommen. Also ähnlich wie bei Immobilien Scout, wo man raufgeht, wenn man eine Wohnung sucht oder ein Mehrfamilienhaus, kann man bei uns als Investor auf die Plattform gehen und dort gegen eine geringe Nutzungsgebühr sich einen Überblick über die Startup-Szene in Deutschland verschaffen, gucken, was gibt es überhaupt. Und wenn dann dort spannende Projekte für einen drauf sind, einfach direkt sagen, ach komm, mit den Jungs, da möchte ich mich mal treffen, da möchte ich die näher kennenlernen, mal schauen, was die machen, vielleicht passt das ja. Und dann kann man einfach direkt mit denen in Kontakt treten.
Okay, und welche Startups sucht ihr jetzt? Und okay, erstmal nur die Frage, welche Startups sucht ihr jetzt für eure Plattform?
Wir haben bei uns den Schwerpunkt gelegt, dass wir jetzt seit Aufbau haben wir den Schwerpunkt auf Startups gelegt, die über 100.000 Euro an Beteiligungsvolumen suchen. Das heißt, wir suchen, sage ich mal, die Startup-Projekte, die jetzt zum Beispiel forschungs- oder produktintensiv sind, das heißt, die halt zu Beginn schon schnell relativ hohe Investitionen benötigen, oder halt die Startups, die schon erste Erfolge am Markt oder erste Ergebnisse am Markt haben und sagen können, in dieser Form kann ich jetzt mein Geschäftsmodell verbessern, meinen Markt vergrößern, indem ich halt, ja, sag ich mal, eine Finanzierung in der Höhe suche. Und was wir jetzt in den nächsten Wochen vorbereiten, ist, dass wir uns jetzt auch verstärkt an Series A und B Kandidaten wenden, das heißt an die Startups, die sozusagen schon gezeigt haben, dass ihr Modell erfolgreich ist und die jetzt gerade dabei sind, sozusagen neue Funding-Runden gerade anzugehen, darüber nachzudenken, zu schauen, was kann man da machen. Und denen wollen wir einfach mal die Möglichkeit geben, auch mal zu schauen über die klassischen Wege, die man heute so kennt, auch mal zu schauen, vielleicht ist ja ein Mittelständler irgendwo dabei, der sagt, wow, das finde ich doch spannend, da möchte ich mich doch mal beteiligen.
Okay, und du hattest gesagt, wohl wissend, dass ihr gerade noch im Aufbau seid, ihr habt etwa 250 Millionen Euro Suche von Startup-Seite nach Investitionen. Kannst du uns ungefähr mal in Größenordnung geben, wie viele Investitionen schon über eure Plattform gelaufen sind?
Wir sind dabei, das Modell jetzt umzusetzen. Aber die Sache ist bei uns die, dass wir keine Provision von den Startups nehmen. Das heißt, für Startups völlig neutral. Das heißt, wir haben auch keine direkten Einblicke in den Transaktionsprozess von Startups. Das heißt, wir könnten jetzt bei bestem Willen da keine genaue Auskunft geben, weil halt die Beteiligung nicht über uns läuft, sondern die Beteiligung wird direkt zwischen den entsprechenden Gründern und dem Investor ausgemacht und die klären dann die Details untereinander.
Gut, wunderbar. Vielen Dank und viel Erfolg.
Ja, danke schön. Einen schönen Tag noch.
Jetzt haben wir den nächsten Gründer im Interview und sagen wir mal so rum, den habt vielleicht schon der eine oder andere von euch im Fernsehen gesehen, aber stell dich doch bitte was vor.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Max, 31 Jahre alt, Gründer von Socket und auch ein Verwaltungsunternehmen, komme aus Köln und ja, freue mich jetzt mit dir noch ein bisschen zu quatschen.
Genau, Max, erzähl doch mal kurz, wie ist denn so dein Leben eigentlich verlaufen nach der Schulzeit?
Ich habe ein sehr unterdurchschnittliches Abitur.
Sag mal an.
Ja, 3,3. Ja, also ich meine, das ist halt so Schnapszahl ein bisschen, deswegen habe ich mich so entschieden. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ich bin, weil ich halt keinen Studienplatz bekommen habe, bin ich nach China ausgewandert.
Was wolltest du studieren?
Ich wollte BWL studieren. Ich hatte aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, irgendwie an die WU oder so zu gehen. Und von der öffentlichen war ich einfach zu schlecht. Also beziehungsweise der NC war zu niedrig. Und dann bin ich nach China ausgewandert. Ja.
Was hast du denn?
In China habe ich vorwiegend den Plan gehabt, Chinesisch zu lernen und auch nochmal die Augen aufzuhalten, vielleicht nach irgendwelchen Businessmodellen. Das ist auch relativ schnell passiert. Also nach circa einem Dreivierteljahr habe ich bereits angefangen, Unternehmen dort aufzubauen.
In welchem Jahr war das?
Jahr 2006.
Okay.
2006, ja. Da habe ich angefangen, Unternehmen aufzubauen. Es hieß Food & Bonds. Wir haben maßgeschneiderte Textilien exportiert aus China nach Deutschland. Also auch Brautmoden, Schuhe, alles, was man irgendwie an Maß, als Maß kommt. Fertigen konnte und haben das in Deutschland über das Salesforce betrieben.
Sag mal, man sagt ja so, gerade dort 2006, 2007, die Jahre, so die qualitätsmodernen Sachen, war es ein Pain für euch, also die Sachen so produzieren zu lassen, wie ihr die am Ende auch ranhaut?
Ja gut, ich muss natürlich erstmal davon ausgehen, dass das Qualitätsverständnis, was ich jetzt habe, und das ist ein sehr hohes, adaptiert werden muss auf so eine Produktion. Das war halt ein riesengroßer Pain, den ich auch nie nochmal durchlaufen würde in meinem Leben, dass ich das schon einmal gemacht habe. Es war aber am Ende des Tages nicht die Qualität, die jetzt uns quasi, um es direkt vorwegzunehmen, zum Scheitern gezwungen hat, sondern eher logistische Themen, Vertriebsthemen und halt immer noch totales Greenwand.
Was hast du da gemacht?
Ich habe tatsächlich parallel dazu, also zu das eine abgebaut worden, ist habe ich was Neues aufgebaut. Ich habe in China mich mit jemandem unterhalten, der Mietgarantien vergeben hat und hat er von dem eigentlich so ziemlich 1:1 kopiert und falsch gebracht. Ja, das Business, was ich dort aufgebaut habe in den letzten 7 Jahren, das ist mittlerweile schon mal 8 Jahre alt. Wir geben sozusagen dem Eigentümer eine Garantie, dass er seine Miete jeden Monat von uns bekommt und wir sorgen dafür, dass wir die Miete bekommen, dadurch, dass wir eigene Mieter finden. Das heißt, um es ganz platt zu machen, wir mieten eine Wohnung an und vermieten sie teurer weiter.
Okay, was machst du jetzt?
Ich bin seit circa 2-3 Vierteljahren dabei, die Firma Sackett aufzubauen. Wir machen Eis mit Alkohol. Das ist eigentlich so die ganz simple Grundidee. Ich trinke gerne ein und mag Eis total gerne. Und es gab einfach kein Eis mit Alkohol und die Lücke wollte ich ja gerne schließen. Ich habe mir 2 starke Partner gesucht und habe das Ganze einfach gemacht.
Das heißt denn einfach gemacht? Einfach ist nichts zu
leben. Ja, nee, sonst heißt es ja auch einfach. Ne? Also ich bin da leer gegangen und habe gemeinsam erst mit mir 2 Partner gesucht, weil ich gesagt habe, dass ich das Know-how überhaupt nicht habe, weder vertriebstechnisch noch marketingtechnisch irgendwie so ein Produkt oder so ein Projekt umzusetzen. Dann sind wir halt hergegangen, haben wir die ersten Mixturen sozusagen gemixt, also die ersten Drinks gemixt.
Zu Hause dann selbst, oder?
Ja, ganz klassisch. Wir haben es bei meinem Partner, also bei einem von unseren beiden Mitgründern in der Firma, haben wir das gemixt, haben es eingefroren, probiert, durchprobiert, uns auf Sorten festgelegt und haben dann tatsächlich so Anfang 2014 die erste Produktion, also ich war am 1. April ist vom Band gelaufen, die erste quasi 1/4 Million Eis produziert zum Selbstanfrieren, ohne aber zu wissen, wo die Reise eigentlich geht.
Wir haben es ja schon erwähnt, du warst auch in Höhle der Löwen. Erzähl doch mal, wie war es? Was fandest du so gut? Wie hat sich die Lage danach entwickelt, nach Ausstrahlung?
Höhle der Löwen hat sich letztes Jahr auf der Startup-Panel so quasi genau da, wo wir jetzt sind, genau vor einem Jahr ergeben. Ich bin mal jemand, der super impulsiv ist und sehr auch spontan. Ich habe halt den Jochen Schweizer auch gesehen. War selber Aussteller mit Sackett und ich habe dann gedacht so, ey, irgendwie finde ich es gar nicht so schlecht, dieses Höhle-Löwen-Thema. Und bin dann auf ihn zu, habe ihm gesagt, hey, ne, Jochen, so, pass auf, hast du 20 Sekunden Zeit, kann ich dir mal ein Business vorstellen? Dann hat er sofort gesagt, ja, kein Problem. So. Das habe ich dann getan und dann hat er gesagt, ja, ne, bewirb dich mal, ich werde es auf jeden Fall intern nochmal weitergeben. Hat mir auch direkt einen Kontakt gegeben zur Aufnahmeleitung, also super korrekt und super nett. Zwar ganz kurz angeboten, also die ganze Szene war wahrscheinlich unter 60 Sekunden insgesamt, aber es hat trotzdem mir halt viel gebracht. Dann waren, ich sage jetzt mal, im Dezember haben schon die ersten Dreharbeiten begonnen, also so Pre-Drehs, wo es sozusagen noch geht, mehr Kameratauglichkeit und den ganzen Klimbim so. Ich glaube, im März, weiß aber gar nicht mehr genau, wann das jetzt war, vielleicht war es auch April, da war dann halt auch die Sache dann schon im Kasten und dann war auch schon alles abgedreht. Das hat sich danach verändert, so. Das werde ich halt immer am häufigsten gefragt. Ne? Ist ja auch logisch. Wir sind mit Sackett. Wir haben in 2016 schon 1 Million Eis verkauft, bevor wir ausgestrahlt worden sind. Das heißt, ne, es war quasi so, dass wir unser Jahresziel schon gehabt haben, bevor wir ausgestrahlt worden sind. Es war einfach so, dass natürlich die Höhle der Löwen ein wahnsinniges, das Business einfach katalysiert hat. Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden unserer Linie treu bleiben. Wir ziehen einfach nach wie vor durch, nach unseren Werten, nach unseren Normen, wie wir es halt haben wollen. Wir weisen nicht vom Kurs ab, egal was die Sendung jetzt bringen wird. Fakt ist halt auch natürlich, dass das einfach 3 Millionen Leute sehen und ne, dich halt zu bombardieren mit Mails und weiß der Geier, wir haben jede einzelne Mail beantwortet, haben trotzdem einfach unser Tagesgeschäft weiter durchgezogen, ohne uns irgendwie von rechts oder links beeindrucken zu lassen und haben einfach weiter durchgezogen.
Was sind die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte, also unsere Roadmap sieht einfach weiter vor, das klingt jetzt so sehr salopp, aber einfach weiter Gas zu geben. Also wir sind keine Firma, die jetzt sagt, im nächsten Monat muss der Meilenstein erreicht sein, in dem übernächsten der, weil ich glaube, dass wenn ich mir nur einen Meilenstein setze, dann verhalte ich mich vielleicht an dem...
Ich unterbreche mal kurz, was sind die Visionen dann?
In einem Jahr möchte ich gerne in Deutschland flächendeckend nochmal eine 50%ige Verfügbarkeit im Jahr haben.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Jetzt haben wir ein Startup, was den Pain, also den Schmerz angeht, jemandem was zu schenken, aber auch mit Freude und viel Spaß. Hallo, wer bist du und was machst du?
Hallo, ich bin Martin Hanke, Geschäftsführer der GoForce7 GmbH und unser Produkt heißt Surprise Me.
Bevor wir zu Surprise Me kommen, auch kurz dein Hintergrund, woher kommst du, was hast du vorher gemacht?
Wir kommen aus der Nähe von Kaiserslautern. In Katzweiler sind wir stationiert sozusagen. Ich habe vorher als Produktmanager gearbeitet in verschiedenen Softwarehäusern.
Okay, und was ist Surprise Me?
Surprise Me ist eine virtuelle Geschenkverpackung. Das heißt, wenn ich heute jemandem zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Geschenk machen möchte, zum Beispiel einen Gutschein, dann habe ich nur die Möglichkeit, ihn per E-Mail zu verschicken oder per WhatsApp. Das sind sehr direkte Medien. Und wir haben eine digitale Geschenkverpackung entwickelt. Da kann ich das ganze Geschenk personalisieren, ein Video dazu mit aufnehmen, Bilder dazulegen, persönliche Grußworte schreiben. Verpacke das Ganze virtuell. Ich suche mir eine schöne Geschenkverpackung aus.
Was heißt denn das?
Verpacken heißt, ich kann mit der App mir verschiedene Geschenkboxen aussuchen tatsächlich. Das sind am Ende 3D-Objekte. Das heißt, der Beschenkte bekommt dann über die App oder die Web-Oberfläche die Möglichkeit, mit dem Geschenk ein bisschen rumzuspielen. Und wir haben auch das echte Feeling von einem echten Geschenk mit reingepackt. Das soll heißen, du kannst an der App rascheln. Das heißt, du raschelst an deinem Handy und hörst dann eben Hinweistöne. Was könnte denn im Geschenk drin sein? Einfach diese Vorfreude-Effekt noch mehr zu steigern. Wir haben halt einen Zeitschluss noch mit dran, das heißt, ich kann steuern, wann öffnet sich mein Geschenk.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Ja, wir hatten halt selbst das Problem, dass wir gerne was verschenken wollten, digitale Inhalte. Also selbst wenn es nur ein Gruß ist, es muss ja noch nicht mal ein PDF dranhängen, ein Gutschein, dass wir gesagt haben, okay, per Mail ist mir einfach zu langweilig und es geht unter.
Kann man die App schon testen?
Jawohl, wir sind im App Store, also im Play Store und im Apple App Store verfügbar.
Okay, wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
Wir bleiben für Privatkunden kostenfrei. Wir integrieren uns aber in bestehende Shopsysteme und bieten für Geschäftskunden besondere Leistungen an, damit man uns als Incentive-Tool, zum Beispiel als Marketing-Tool, auch weiter einsetzen kann und in seine Brand in einem Surprise-Me-Channel auch kontinuierlich seine Fans beschenken kann.
Okay, wen sucht ihr aktuell oder was sucht ihr?
Ich bin natürlich auf der Suche gerade nach neuen Geldgebern, wie jedes Startup.
Das heißt, welche Runde wollt ihr da fahren, das Seed?
Ja, das Produkt ist ja schon da, also wir haben eigentlich Wachstum. Wir wollen jetzt schauen, dass wir in die breite Masse halt eben kommen an der Stelle.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Wer schon mal online ein Auto verkauft hat, kennt bestimmt diesen Schmerz, aber auf die Idee kommen wir gleich. Hallo, wer bist du und was machst du?
Hallo, ich bin Jan Harder, bin Gründer und CEO von Easy CarPay. Easy CarPay gibt es seit Mitte letzten Jahres als Unternehmen. Wir sind jetzt Juni dieses Jahres im Markt. Vorher war ich bei Ströer in Köln.
Wer es noch nicht kennt, sag mal kurz, was das
ist. Ja, Ströer ist der Marktführer in Deutschland für Plakatwerbung, inzwischen auch für Vermarktung von digitalen Werbeträgern. War dort 8 Jahre lang verantwortlich für Marketing, Vertrieb. Danach habe ich Private Equity gemacht, erste Gehversuche im Bereich der digitalen Wirtschaft und seit letzten Juni dann die CarPay.
Genau, was ist denn das genau?
Easy CarPay kann man vielleicht so zusammenfassen. Es ist das PayPal für den Kauf von Fahrzeugen. Denn jeder, der mal einen Gebrauchtwagen gekauft hat, weiß, dass er eigentlich nur mit Bargeld bezahlen kann. Und das ist sehr unangenehm. Außerdem ist es heute schwieriger geworden, Bargeld zu beschaffen bei den Banken. Die haben meist Vorlaufzeiten. Und das Bargeld dann zu transportieren zum Verkäufer ist ehrlich gesagt sehr mühsam. Wenn man also in ADAC oder Verbraucherschutzverbände fragt, sagen die aber, Bargeld ist der einzige Weg. Denn die Alternative ist, dem Verkäufer, egal ob es ein Händler oder ein Privatverkäufer ist, das Geld vorab zu überweisen. Und das ist eben bei einem Zug-um-Zug-Geschäft, das ist nämlich ein Autogeschäft, keine gute Idee.
Und was macht ihr dann?
Wir bieten eine mobile Bezahllösung an, die natürlich sicher ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir sind also im Grunde ein BaFin-regulierter Bezahldienst, entsprechend allen Standards, die auch große Banken im Sinne eines Online-Bankings gerecht werden. Und bei uns können Käufer und Verkäufer sich eben einigen, über Easy CarPay zu bezahlen. Der Käufer zahlt dann das Geld zunächst bei uns ein, auf ein Treuhandkonto.
Über eine Überweisung, ganz normal?
Entweder über eine Überweisung oder über GiroPay oder über so eine Sofortüberweisung. Das kann er sich aussuchen. Okay. Aber die meisten machen tatsächlich eine klassische Online-Überweisung. Wenn das Geld dann bei uns angekommen ist, kriegen Verkäufer und Käufer eine SMS und eine E-Mail, in der gesagt wird, jetzt könnt ihr das Auto übergeben, jetzt liegt das Geld hier bereit. Da treffen die sich. Natürlich gibt es die Möglichkeit, den Preis auch nochmal abzusenken, wenn das Auto dann tatsächlich nicht so ist, wie erwartet. Das passiert in sehr vielen Fällen. Ja. Kennt man aus der reellen Welt ja auch. So, und wenn man sich dann einig ist, gibt der Käufer die M-TAN ein, wie beim Online-Banking. Und in der Sekunde geht über eine technische Schnittstelle die Überweisung von uns automatisch an den Verkäufer raus. Der kriegt von uns die Zahlungsbestätigung und natürlich auch die Zahlungsgarantie, dass das Fahrzeug bezahlt wurde. Und er kann guten Gewissens dem Käufer das Auto geben.
Dann noch 2 Abschlussfragen. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus?
Wir nehmen eine Gebühr, die ist relativ gering, wenn man sich...
Was heißt das?
Wir nehmen eine Gebühr von 30 Euro bis für Fahrzeuge bis 10.000 Euro, von 50 Euro bis 40.000 Euro und von 100 Euro darüber. Das ist, wenn man sich mit Bezahlsystemen im Internet auskennt, die meisten nehmen Minimum 1%. Und da sind wir mit unseren 30 Euro wettbewerbsfähig. Und den meisten Kunden ist dieser Sicherheitsaspekt die 30 Euro auf jeden Fall wert. Okay.
Wo steht ihr jetzt und wen oder was sucht ihr?
Wir sind jetzt seit Juni im Markt. Wir kriegen gutes Feedback von den Nutzern. Wir brauchen natürlich jetzt auch Bekanntheit. Auf der einen Seite im Privatmarkt. Dazu brauchen wir mit Sicherheit Geld, um auch mehr Werbung zu machen. Auf der anderen Seite sind auch viele Händler, die sich für uns interessieren. Das heißt, wir investieren jetzt in Händlervertrieb, das machen wir selber. Und auch darüber schaffen wir Bekanntheit. Und im Moment haben wir eine Quote. 7 von 10 Händlern, die wir ansprechen, bieten EasyCarPay an. Und dadurch werden wir auch eine Bekanntheit bekommen über den Händlervertrieb. Aber natürlich, wenn man C2C und B2C parallel machen könnte, wären wir schneller am Ziel.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.